Ja, wir haben ja im Rahmen der Vorlesung viele Themen behandelt, die ganz klar zeigen, dass es so nicht weitergehen darf. Viele globale Probleme zeigen sich und im Grunde ist nicht weniger erforderlich als das, was man eine Gesamtalternative nennen könnte. Und da gibt es natürlich zwei Strategien, dass man einerseits Fehlentwicklungen entgegentritt und auf der anderen Seite zukunftsfähige Konzepte entwickelt und auch dann praktiziert. Also es geht um eine Umkehrung der zerstörerischen Trends, die wir gegenwärtig beobachten, von der Entwaldung zur Wiederbewaldung. Da kann ich ein bisschen später ein bisschen was davon auch aus eigener Erfahrung erzählen. Vom Bevölkerungswachstum zu einer Stabilisierung bzw. Absenkung der Zahl von Menschen. Da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Ansätzen. Ein ganz wichtiger Aspekt ist natürlich, dass Frauen ein Recht darauf haben, zu bestimmen, ob sie Kinder haben wollen oder nicht. Es geht um Rechte der Frauen auch sehr stark. Dann geht es natürlich vor allem in den reichen Ländern um eine dramatische Verkleinerung des ökologischen Fußabdrucks. Eine gerechte Welt kann nur dann möglich sein, wenn auch die Ressourcen einigermaßen gerecht verteilt werden. Das heißt, dass der Zugang zu Ressourcen halt möglich ist, dass nicht die einen sich enorm viel nehmen und die anderen, für die bleibt nichts mehr über. Abkehr von Risikotechnik, Atomkraft, Gentechnik, Chlorchemie, viele industrielle Prozesse produzieren ja gewaltige Giftmengen, die äußerst problematisch sind. Und dann eine ganz wichtige Sache ist natürlich, da kommen wir dann auch noch drauf zu sprechen, Abbau struktureller Macht. Wir haben ja heute Machtstrukturen, die sehr komplex und aber sehr wirksam sind. Da gibt es ein neues Buch von Rainer Mausfeld über dieses Thema. Und dann geht es natürlich auch als Voraussetzung für Zukunftsfähigkeit um Abrüstung. Beginnen müsste man natürlich mit der nuklearen Abrüstung, weil dort und es ist brandgefährlich. Wir wissen ja aus alten Erfahrungen, dass die Menschheit schon nahe an Atomkrieg war. Da hat es einige Vorfälle gegeben, wo zum Beispiel technische Fehler eine Rolle gespielt haben, dass irgendein Überwachungssystem falsch reagiert hat auf zum Beispiel einen Vogelschwarm oder sonst irgendwas. Ein Pionier des Computerzeitalters hat auch einmal erklärt, dass das Verteidigungssystem, das elektronische, das Pentagon, also immer wieder Probleme gehabt hat und das wurde immer wieder repariert. Es gibt aber niemanden, der das so voll und ganz überschauen kann. Es wird natürlich auch mit künstlicher Intelligenz gearbeitet und die Gefahr, dass durch einen Computerfehler ein Atomkrieg ausgelöst wird, die nimmt nicht ab, sondern zu. Und damit, das hängt auch dann natürlich zusammen mit der Weiterentwicklung von Nuklearwaffen und Überschallraketen, sodass die Vorwarnzeiten immer kürzer werden und die Zeit, um abzuwägen, ob das jetzt wirklich ein Ernstfall ist auf den man reagiert mit einem nuklearen Gegenschlag oder nicht. Das wird immer prekärer, das Ganze. Also über dieses Thema könnte man eigene Vorlesungen halten. Ganz wesentlich ist natürlich auch, wäre eine Friedenspolitik statt ständiger Kriegstreiberei. Wir erleben ja heute bei uns auch schon, wenn wir bei einer Haltestelle stehen, im neutralen Österreich, das fürs Bundesheer geworben wird und man von Sicherheit redet, die nur militärisch zu erreichen ist, statt durch Diplomatie und Friedenspolitik. Und dann geht es natürlich auch ganz wesentlich um die Herstellung von Rahmenbedingungen für ein zukunftsfähiges Wirtschaften. Heute herrscht ja etwas vor, was manche einen ökonomischen Fundamentalismus nennen, nämlich der Klassiker in der Ökonomie, das Buch von Adam Smith über den Wohlstand der Nationen. Da wird drinnen von einer, also Adam Smith, der ein Philosoph war, der hat die These vertreten, dass Raffsucht und Geldgier und alles Mögliche, wo einige Leute reich werden, ganz egal, ob sie es wollen oder nicht, mehrt das dann all das allgemeine Wohl, weil Leute Arbeit finden und so weiter. Und auf dem beruht der ökonomische Fundamentalismus, nämlich der Glaube, dass eine unsichtbare Hand, invisible hand, dass die dafür sorgt, dass wenn der Markt nur funktioniert, dass dann das allgemeine Wohl steigt. Und da ist natürlich klar, dass das nicht stimmt in dieser Form, weil das Marktgeschehen funktioniert darauf, dass es Nachfrage gibt nach Waren und Angebot und wenn die Nachfrage größer ist, also der Markt regelt vieles, aber ganz wesentlich ist, dass die, die arm sind, gar keine Nachfrage am Markt erzeugen können. Also mit diesem Marktmodell fallen alle die sozusagen aus dem System raus, die kein Geld haben, um an dem Markt nachzufragen. Also deren Probleme werden nicht gelöst. Und daher sind auch Konzepte eben einfach irreal und reduktionistisch, wenn man zum Beispiel sagt, ja, wir brauchen mit Gentechnik eine Ertragssteigerung, weil damit man den Hunger in der Welt besiegt. Der wird nicht durch Ertragssteigerungen besiegt, sondern da wird nur die Lebensmittelverschwendung vermehrt. Man muss einfach für soziale Gerechtigkeit sorgen. Ja, die prominenten Ökonomen wie Milton Friedman, ein Wirtschaftsnobelpreisträger, wobei man dazu sagen muss, der Nobelpreis für Wirtschaft, der ist kein echter Nobelpreis, sondern das haben die Wirtschaftler haben den gestiftet, um eben auch ihrer Wissenschaft, die manche als Pseudowissenschaft bezeichnen, ein bisschen mehr Publicity und Geltung zu verschaffen. Dieser Milton Friedman ist so ein richtiger Neokonservativer gewesen, ein Pionier des Neokonservativismus. Und der hat es sehr klar ausgedrückt, the business of business is business. Und noch klarer hat er eben gesagt, the social responsibility of business is to increase its profits. Das kann uns jetzt, gefällt manchen nicht, also mir zum Beispiel nicht, Ihnen wahrscheinlich auch nicht, aber es ist einfach so. Er hat ja recht, weil wenn zum Beispiel ein Banker irgendwo sagt, na, diese Investition macht er nicht, weil die ist nicht umweltverträglich oder die hat, ja, die kann er eigentlich moralisch nicht vertreten, dann sagt man ihm, pass auf, du bist der falsche Mann, geh zur Heilsarmee, aber in der Bank, bist du hier nicht erwünscht, dann macht das auch andere. Also, weil es um die Shareholder Values geht. Nicht? Also, die Firma, die muss dazu schauen, dass ihre Aktien nicht in Grund und Boden verfallen, preislich. Was man auch in aller Klarheit sagen muss, es gibt im Geldsystem Konstruktionsfehler. Da gibt es seit vielen Jahren engagierte Gruppen, die sich mit dem Thema befassen. Zum Beispiel also eine ganze Reihe von Organisationen befasst sich damit. Und ich habe vor vielen Jahren einmal dieses Buch von Helmut Kreutz über das Geldsyndrom gelesen. Und da habe ich auch dann einiges verstanden. Die meisten Leute sind ja der Meinung, und das natürlich mit einer gewissen Berechtigung, ja, das Geldsystem ist so kompliziert, das verstehe ich eh nicht. Aber so kompliziert ist es gar nicht. Und ja, nämlich die Vermehrung funktioniert eben so, dass jemand zur Bank geht und einen Kredit aufnimmt. Und die Bank gewährt ihm den Kredit und er muss ihn mit Zinsen zurückzahlen. Aber es ist eben nicht so, wie man früher immer zu Recht auch der Meinung war, die Bank hat das Geld, das Leute einzahlen, sparen, anlegen und mit diesem Geld kann man Kredite machen. Na, die Banken, die schöpfen Geld. Die können ein Vielfaches von dem Geld als Kredit ausgeben, was sie tatsächlich haben. Und so wächst das Geld. Und da ist dann die Frage, wieso haben die Banken das Recht, Geld zu schöpfen und nicht, dass da andere Systeme auch gibt, die diskutiert werden. Und dann kommt natürlich dazu, dass die Verzinsung des Kapitals. Auch das ist eine sehr klare Geschichte. Wenn es die Zinsen nicht gäbe, dann würden die Leute Geld horten und es würde Stagnation geben. Und so sagt man, ja, ich habe ja, wenn ich jetzt Geld, wenn man jetzt Goldstücke in einen Sack habe oder gültige Banknoten, dann habe ich einen Liquiditätsvorteil. Das heißt, wenn sich irgendwo eine gute Gelegenheit bietet, irgendeine Firma macht Pleite und die könnte ich jetzt ganz günstig einkaufen, ja, dann habe ich den Vorteil der Liquidität. Wenn ich das herborge, das Geld, dann fehlt es mir. Und daher muss ich irgendwas dafür kriegen, wann ich mein Geld herborge. Also das ist sozusagen die Basis der Verzinsung, die Berechtigung. Aber das führt natürlich dazu, dass die Leute, die viel Geld haben, viel mehr als sie brauchen, die kriegen immer noch mehr dazu und müssen dieses Geld dann gewinnbringend anlegen. Und da sind heute derartige Summen im Spiel schon, die gewaltig sind. Und das ist dann der Antrieb für diese Privatisierungswelle, dass alles, mit dem man irgendwie Geschäfte machen kann, privatisiert wird. Das geht hin bis zum Trinkwasser oder Spitäler und anderes. Auch im Gesundheitswesen ist heute die Privatisierung stark unterwegs und spart ein, wo es geht. Ja. Also da ist vieles, läuft da falsch. Ich selber habe ja auch den Irrtum gehabt und mir gedacht, naja, also Zinsen auf Schulden und so weiter. Das betrifft mich ja nicht, weil ich habe keine Schulden, Gott sei Dank. Also muss ich ja keine Zinsen zahlen. Ja, falsch, falsch, falsch. Beim Helmut Kreutzl kann man nachlesen und das ist auch nachvollziehbar, dass überall, bei allem, was wir kaufen, müssen wir Zinsen zahlen, weil irgendein Geschäft hat renoviert, hat einen Kredit aufgenommen, muss das zurückzahlen. Überall sind die Zinsen drin. Und wenn die Zinsen nicht wären, wäre alles um 40% billiger. Das muss man sich vorstellen. Also ein bisschen nachdenken über das Geldsystem ist wichtig. Und die Quintessenz ist die heutige Geldordnung begünstigt eine kleine Minderheit, die immer reicher, reicher, reicher und mächtiger wird. Und es gibt eine Umverteilung von fleißig nach reich. Und da ist natürlich klar, wenn wir über eine gerechte Zukunft nachdenken, dass wir sagen, das Geldsystem ist im Interesse der Mehrheit der Menschen grundlegend zu reformieren. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und das haben aber viele Ökonomen bis heute noch nicht so richtig verstanden. Die Wirtschaft ist gewaltig, mächtig, gut organisiert. Ich habe Ihnen ja auch erzählt, das wiederhole ich jetzt auch. Es wird ja immer wieder, also ich bin ja schon seit mehr als 50 Jahren in der Ökologiebewegung und vieles, wo ich heute sage, was notwendig ist, das haben wir vor 40 Jahren auch schon gesagt und gut begründen können. Und die Frage taucht dann immer wieder auf, ja, aber wieso sind wir noch längst nicht dort? Nicht? Wir wissen seit 40 Jahren, dass das Steuersystem verändert werden sollte. Also nicht die Arbeit besteuern, dass Reparaturen teurer werden, sondern Rohstoffe und Energie besteuern und die Arbeit entlasten. Rohstoffverschwendung und Energieverschwendung wegsteuern und nicht die Arbeitsplätze. Also vieles dieser Art und dann taucht die Frage auf, ja, was ist denn falsch gelaufen? Und die Antwort darauf ist, naja, die emanzipatorischen Bewegungen, die waren eh ganz brav und die haben keine gravierenden Fehler gemacht, aber die Gegenkräfte haben sich gut formiert. Und da gibt es eben das schöne Beispiel, das passt da jetzt zu der Folie, als zu Beginn der 1970er Jahre die Ökologiebewegung an Schwung gewonnen hat und die ersten Gesetze beschlossen wurden, die der Wirtschaft nicht gefallen. Da hat sich der Business Roundtable konstituiert, 1972. Da sind von 200 amerikanischen Spitzenfirmen die Vorstandsvorsitzenden zusammengekommen und haben den Business Roundtable gegründet und haben Strategien entwickelt, Thinktanks, unabhängige Institute gegründet mit viel Geld, haben mit Medienleuten, mit PR-Firmen und mit Medienleuten kooperiert, wie man diese Ökologiebewegung, diese Geschäftsstörende, wie man die paralysieren kann. Und da ist ungeheuer viel in die Wege geleitet worden. Und das ist daher ganz wichtig zu sehen. Manche transnationale Konzerne übertreffen das Bruttosozialprodukt kleiner Staaten. Der militärisch-industriell-finanzielle Komplex, der kooperiert transnational und sozusagen im Geheimen verdeckt. Da wissen oft nicht einmal die Regierungen so wirklich Bescheid. Da gibt es ja ein dramatisches Beispiel, als zu Zeiten des Kalten Krieges der schwedische Ministerpräsident Olof Palme sozusagen in Richtung Verständigung agiert hat und gegen die Kriegshetzerei aufgetreten ist und daher ausgesprochen unbequem für die NATO war, hat man U-Boote immer gesichtet und hat gesagt, ja, das sind Russen, die spionieren, also die Sowjetunion spioniert da in schwedischen Gewässern und das hat man gemacht, um eben den Olof Palme unwählbar zu machen oder ihm eine Stimme zu nehmen, den Sozialdemokraten. Und dann hat sich herausgestellt, ja, das waren wirklich nicht die Russen, das waren verdeckte Vorgänge. Und das Spitzenmilitär Schwedens hat eher mit der NATO kooperiert wie mit dem eigenen Ministerpräsidenten. Den haben sie belogen. Also das sind auch so Beispiele, die zeigen, wie transnational der militärisch-industrielle Komplex agiert. Okay, Medienvielfalt und die Medienfreiheit hat auch stark abgenommen in der letzten Zeit. Auch da gibt es die Konzentrationsprozesse, dass einige Medien gewaltigen Geldgebern gehören und damit auch die Inhalte natürlich nicht ganz frei sind. Es gibt ein Ringen um die Deutungshoheit. Ganz wichtig ist eben auch zu erkennen, dass alle Fakten in irgendeinen Zusammenhang gestellt werden. Daniele Ganser betont es eben auch sehr klar an Beispielen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, irgendwo wird ein Staat bombardiert, ein Land bombardiert, sagt man, ja, da geht es gegen den Terror. Nicht? Also wenn ich den Terrorframe aktiviere, sage ich, aha, ja, da sind Terroristen, ja, da muss man schon Bomben schmeißen. Nicht? Das ist ganz klar. Da sind irgendwo diese bösenbärtigen Moslems und es kann nicht so hingenommen werden. Wenn man aber den Frame Völkerrecht nimmt, dann wird sofort klar, Moment, also dieser Angriff ist völkerrechtswidrig. Und entweder redet man jetzt über Terrorismus, ja, da muss man kämpfen, oder ich rede über Völkerrecht, da schaut das Ganze ganz anders aus. Also diese Deutungshoheit ist ganz wichtig und wenn man sich kritisch mit der gegenwärtigen politischen Lage befasst und die Berichterstattung darüber anschaut, dann erkennt man eben auch sehr leicht, aus welcher Perspektive wird das behandelt. Und da fehlt eben leider die Meinungsvielfalt. Politiker werden sehr oft als Marionetten auch gesehen und das durchaus zu Recht. Und ja, und jetzt möchte ich Ihnen eine Buchempfehlung vorlegen. Dieser Ökonom Christian Kreis, der hat eine Homepage, unten sehen Sie den Link, menschengerechte Wirtschaft in einem geschrieben.de. Und das ist deswegen auch empfehlenswert. Er hat ein Buch geschrieben, das kann man nicht als PDF-File von der Homepage runterladen. Das Mephisto-Prinzip in unserer Wirtschaft. Christian Kreis war selber einmal, glaube ich, im Investmentbanking-Geschäft tätig und sozusagen ein konventioneller Betriebswirtschaftler. Aber irgendwann ist ihm auch klar geworden, dass das Ganze eigentlich ungerecht ist und dass die Wirtschaft menschengerechter gestaltet werden sollte. Und er hat eben da ein Buch geschrieben. Und die Essenz ist etwa die, wie würde Mephisto, der die Menschheit verderben will, ein Wirtschaftssystem gestalten? Und die Antwort ist ja so ungefähr wie unseres. Und das würde der Mephisto machen. Und ich empfehle Ihnen deswegen dieses Buch, weil es eine schöne positive Vision beschreibt, nämlich wie die Wirtschaft sein könnte. Er sagt eben, es müssten die wirtschaftswissenschaftlichen Bücher auch völlig umgeschrieben werden. Es darf nicht in der Betriebswirtschaft das oberste Ziel die Gewinnmaximierung sein, sondern zufriedene Kunden zum Beispiel. Und dann würde alles ein bisschen anders laufen. Und er beschreibt dann eben auch, wie unser Leben ausschauen könnte, ein gutes Leben sein könnte mit hoher Lebensqualität, mit 20 Stunden Arbeit, wenn viel Unnötiges einfach beiseite gelassen würde. Also ich halte das Buch deswegen für empfehlenswert, weil es eine positive Sicht bietet. Wir müssen ja alle im Kopf haben, ja, wohin wollen wir eigentlich? Was ist denn überhaupt möglich? Und möglich ist dann, wenn man weiß, dass es eine zukunftsfähige Alternative ist. Und dann kann man eben das kostenlos sich anschauen. Er hat dann auch noch ein anderes Buch, das auch lesenswert ist, Gekaufte Wissenschaft. Da geht er auch auf die Universitäten ein, die immer mehr unter Einfluss der Wirtschaft geraten. Blenden, Wuchern, Lamentieren ist auch eines seiner Bücher. Also Christian Kreis, wenn man Einsichten gewinnen will, wo es lang gehen könnte und wofür man sich engagieren kann. Es hat aber eben früher auch ganz andere Wirtschafter gegeben, die gibt es Gott sei Dank heute aber auch noch. Zum Beispiel Werner von Siemens, für den augenblicklichen Gewinn verkaufe ich die Zukunft nicht. Und ein besonders schönes Beispiel ist die Carl Zeiss Stiftung. Ernst Abbe, den Sie sehen Sie rechts, links ist Carl Zeiss, der hat eine optische Werkstatt in Jena geführt, für die Universität Mikroskope hergestellt und andere optische Geräte. Und ein junges, ein Arbeitersohn, Ernst Abbe, ist bei ihm eingetreten in den Betrieb und hat als Theoretiker und Mathematiker hat er die wissenschaftlichen Grundlagen für optische Systeme geschaffen und hat mit seiner Hilfe ist das Zeiss-Werk zur Weltgeltung aufgestiegen. Dann ist der alte Carl Zeiss gestorben und der Ernst Abbe war ein Großindustrieller und hat dann in seinem Alter eben gedacht, mein Gott, er will dieses Werk, er ist dem Carl Zeiss so zu Dank verpflichtet, dass er ihn da aufgenommen hat. Und dieses Werk soll Bestand haben. Und er hat sein ganzes Vermögen investiert in die Zeiss-Stiftung und hat eben auch alle Mitarbeiter beteiligt. Und die haben Pensionen gekriegt und Krankenversicherungen und Arbeitslosengeld oder alles. Es war eine Stiftung, die es heute noch gibt. Die hat alle Krisenzeiten überlebt. Also das ist so ein gutes Beispiel und es gibt eine ganze Reihe guter Beispiele auch heute noch, wie Wirtschaft funktionieren kann in Kooperation mit den Mitarbeitern. Da ist ja auch ein sehr wichtiger Autor ist der Christian Felber, der über Gemeinwohlökonomie einige Bücher geschrieben hat und auch eine Vereinigung geschaffen hat über Gemeinwohlökonomie, wo etliche österreichische Firmen auch Mitglied sind. Also es gibt die Alternativbewegung schon und das ist eben die gute Nachricht, dass für viele dieser Probleme, über die wir reden, gibt es wunderbare Alternativen, die zum Teil sich lokal bewährt haben. Allerdings fehlen oft die logistischen Rahmenbedingungen, dass das wirklich ein Umschwung werden könnte. Und daher ist politisch natürlich noch viel zu tun. Ja, jetzt weise ich noch einmal hin, was ich schon oft gemacht habe, auf Bücher von Rainer Mausfeld. Er war Psychologe und also er ist Psychologe und Kognitionsforscher und war Professor an der Universität Kiel, ist emeritiert und beschreibt in aller Klarheit die Probleme, mit denen wir es heute zu tun haben. Warum schweigen Dilemma? Was ist aus dem Konzept der Demokratie geworden? Oder ein weiteres Buch, Angst und Macht, Herrschaftstechniken der Angsterzeugung in kapitalistischen Demokratien. Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Strategien eben. Angsterzeugung durch Entformalisierung des Rechts, das erleben wir heute auch, speziell in Deutschland. Da sagt man, ja, wir müssen die Demokratie schützen und jeder, der den Staat delegitimiert oder irgendetwas sagt, da hat es ja unlängst den Fall gegeben, da hat jemand scherzhaft den deutschen Minister Habeck mit der Schwarzkopfwerbung in Verbindung gebracht. Also da gibt es ja so wie einen Scherenschnitt im Kopf. Schwarzkopf, und der hat ihm Schwachkopf gesagt. Und dann war ein Haus durchsuchen und den haben sie so arg hergenommen. Und es gibt heute eben eine Reihe von Paragraphen. In Österreich war das auch ein Gummiparagraph, nachdem sie Tierschützer verurteilt haben. Also es gibt eine ganze Reihe von Paragraphen, die so unscharf formuliert sind, dass jeder fürchten muss, ja, im Ernstfall, wenn ich da irgendwas sage, was nicht ganz passt, kann man mich unter diesen Paragraphen, der nicht klar gefasst ist, kann man mich verurteilen. Ganz wichtig ist natürlich auch Angsterzeugung durch eine propagandistische Erzeugung einer vorgeblichen Bedrohung. Kampf gegen den Terror. Ökonomisierung aller Lebensbereiche, Angsterzeugung durch Prekarisierung. Nicht, wenn man Leute, wenn Menschen sich von einem Teilzeitjob zum anderen hangeln müssen, dann werden sie sich auch hüten, irgendwas Falsches zu sagen, was vielleicht ihnen schlecht angerechnet werden könnte. Und ja, also da gibt es viele Strategien, ein sehr interessantes Buch. Ich zeige Ihnen jetzt auch ein paar Folien aus Vorträgen von Rainer Mausfeld, der mit aller Klarheit eben auch gesagt hat, Wahlen sind das Uninteressanteste in einer Demokratie. Und viele sind ja der Meinung, und ich war es bis vor kurzem auch, ja, solange es Wahlen gibt, ist die Demokratie in Ordnung. Ja, das stimmt ja nicht. Die Demokratie ist dann in Ordnung, wenn alle wesentlichen Fragen von allen Perspektiven her beleuchtet werden und in den Medien auch abgebildet werden. Dass man das Für und Wider aus ganz verschiedenen Sichtweisen erkennen kann. Und dann kommen Entscheidungen zustande, die auch tragfähig sind. Es gibt ja dort auch das, können Sie bei Vorträgen von Rainer Mausfeld, er hat ja viele, die man bei YouTube finden kann, hat er ja die Debatte über diese Regierungsform auch beschrieben. Vor langer Zeit schon gab es eben diese verschiedenen Positionen. Die einen, die gesagt haben, ja, den mündigen Bürger gibt es ja gar nicht, der alles verstanden hat, sondern es gibt eben eine Elite, und diese Elite, die hat die kompetenten Berater, und das sind die einzigen, die so ein Staatswesen vernünftig lenken können. Die Leute, die Masse ist dumm, die Masse ist irrational. Die Masse ist verführbar, also der können wir nicht die wichtigen Staatsgeschicke überlassen. Aber John Dewey, ein amerikanischer Philosoph, hat dem auch widersprochen und hat ihm gemeint, ja, aber die große Zahl macht dann die Vernunft aus. Und in Österreich haben wir ja auch ein Beispiel dieser Art, das ich gerne verwende. In den 1970er Jahren ging es ja darum, da ist ein Atomkraftwerk gebaut worden, Zwentendorf, und es hat sich langsam eine Gegenbewegung formiert, und wie das schon fast fertig war, das Kraftwerk, und ein zweites hätte gebaut werden sollen, da war der Widerstand sehr groß, das wurde dann nicht gebaut. Und da hat dann die Regierung beschlossen, eine Informationskampagne zu machen und hat die unangenehmsten wissenschaftlichen Kritiker einbezogen in diese Informationskampagne. Und unser Institut wurde beauftragt, 100 Fragen zu formulieren, bevor das Kraftwerk in Betrieb beantwortet sein müssen, bevor das Kraftwerk in Betrieb geht. Diese Fragen hat man ein bisschen umformuliert und hat sie in 10 Themenbereiche aufgegliedert, hat dann wieder gesagt, so, und jetzt nennen Sie uns aber kritische Leute, möglichst Universitätsprofessoren, die kritisch zur Atomenergie sind. War nicht leicht, haben wir viele gefunden, und dann wurden zu 10 Themenbereichen, wurden Pro und Contra Diskussionsgruppen zusammengestellt, drei Befürworter, drei Kritiker. Und die haben dann intern einmal diskutiert und dann hat es für jede dieser 10 Themenbereiche eine große öffentliche Podiumsdiskussionsveranstaltung gegeben in den Landeshauptstädten. Und das war dann das Signal für die Massenmedien einzusteigen, weil vorher haben sie sich nicht getraut, wie viele andere auch. Die sagen ja, von Atomphysik verstehen wir nichts und von Kerntechnik auch nicht. Da können wir uns nur blamieren, wenn wir da irgendwas sagen. Weil es war ja damals auch das Hauptargument der Befürworter. Nicht mehr, das ist eine reine Expertenfrage. Die Leute sind dagegen, weil sie dumm und ängstlich sind. Die müssen nur aufgeklärt werden. Nicht? Dann sind sie dafür, weil dann wissen sie, wie gut das Ganze ist. Ja, und da hat es dann 2 Jahre lang in den Massenmedien Pro und Contra gegeben. Damals gab es auch noch Journalisten, die fix angestellt waren und ihr Gehalt bekommen haben, unabhängig davon, ob irgendwas von ihnen gedruckt oder gesendet worden ist. Und die haben sich engagiert und da ist dann Pro und Contra in den Zeitungen nebeneinander gewesen. Und da hat dann das Volk entschieden bei einer Volksabstimmung und es hat ein knappes Nein gegeben. Und damals hat sich die Regierung des Volkes geschämt, aber das Volk hat meiner Meinung nach Recht behalten. Also das ist so ein Beweis, wie Demokratie funktionieren kann. Dass eine wichtige Frage soll jetzt Österreich in die Atomtechnik einsteigen und eine ganze Reihe Probleme damit auf sich nehmen, bis hin zum Abwracken eines alten Atomkraftwerks und Lagerung von radioaktivem Schrott und hochaktiven Abfällen und allen möglichen. Wollen wir das oder wollen wir es nicht? Und da hat das Volk entschieden. Und heute, wo ist heute der öffentliche Debattenraum, wenn es darum geht, Sky Shield zu installieren mit ein paar Milliarden Schilling, sich einreihen in die NATO-Front. Und das aus Sicherheitsgründen, das erfahren wir aus den Medien, dass Österreich da teilnehmen will. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Wo ist da die Demokratie? Ist eine Frage. Und
war das nicht mehr eine so
bitte?
Desinformationskampagne? Also ich glaube, früher war weniger Desinformation im Umlauf, als was heute ist.
Auch.
Weil es gibt
Aber
so bei einem Sky-Shield zum Beispiel, es gibt sehr viele Leute, die verstehen nicht, dass es nur eine Defensivstruktur ist. Also kann nicht angreifen.
kann nicht angreifen.
Dieses Raketenabwehrsystem ist nur darauf ausgelegt, andere Raketen abzufangen.
Ja,
Also
aber
ich meine es nur als Beispiel, weil viele Leute denken halt, dass das irgendwie, dass man
naja,
das
aber
angreifen
einmal,
kann,
das
dass man das aber
besteht, aber welche Raketen sollen abgewehrt
das weiß
werden?
man jetzt auch nicht.
Naja,
Aber zum
und da
Beispiel.
gibt es eben seit ewig langer Zeit, gibt es bei dem im Kalten Krieg eben, gibt es die Doktrin, dass der Wettlauf um die First Strike Capability
Ja.
ist. Und jetzt ist es eben so, dass ja, wenn wir so stark sind, dass wir einen Enthauptungsschlag machen können und das, was dann zurückkommt, können wir auffangen. Und insofern ist es keine reine Verteidigung. Weil es ist
Aber
eine
Österreich, der will ja
Verteidigung,
hier das nicht machen.
bitte?
Der will ja dann Österreich nicht machen, weil sie haben ja gemeint, sie wollen nicht nur eine Nachricht machen, sondern nur ein Zweifel. Das ist ja genau das, was sie sagen können, die Leute, also die Regierung. Klar, das ist ja genau das, was Österreich sagt, dass sie nur beim Sky-Shield mitmachen wollen, aber nicht bei der NATO. Weil sie eben
Ja,
dieses Angriffspotenzial haben, wollen sie das haben und sie wollen das Verteidigungspotenzial.
aber
Das ist
nur bin ich der Meinung, also das ist jetzt eine Privatmeinung, die ich Ihnen in keinster Weise aufdrängen will, die ist eben einfach die, dass Österreich ein neutrales Land ist und sich für Frieden einsetzen soll. Und ich gehe sogar so weit, dass ich der Meinung bin, dass die Neutralität Österreichs muss verteidigt werden. Aber da kann man durchaus diskutieren, ob die Verteidigung eine rein militärische sein soll. Es gibt auch zivile Verteidigung und anderes. Und eben sich jetzt einzugliedern in ein NATO-Projekt, das Kreischen, und dann zu einer Zielscheibe zu werden, zu einer legitimen. Nicht? Weil Sie müssen ja eines sagen, wenn wir das Kreischen hinbauen. Erstens einmal, ich habe mit einem Militaristen gesprochen, der meiner Meinung nach gesagt, ja, das geht in Richtung Erstschlag, das kann man ruhig so sehen. Und das zu fördern mit einem Abwehrdienst, ich sage, ja, der Erstschlag wird immer leichter möglich, weil ich habe ja die Abwehrraketen gegen die Reaktion. Und ich sage, das ist keine reine Verteidigung, das ist vielleicht, ja, definitionsgemäß kann man sagen, so eine Verteidigung, aber es ist kein Schritt Richtung Frieden, sondern es ist eine Verschärfung von Bedrohung. Ne? Also insofern, wenn man für Frieden ist, muss man, und jetzt geht es ja gar nicht darum, ob Sky Shield und die vielen Aspekte, da kann man natürlich diskutieren, aber es geht darum, dass nicht diskutiert wird. Ne? Das ist kein politisches Thema ist. Das ist kein Thema in der Politik, das wird ausgeklammert und das ist der Skandal.
Das wird eben auch meines Aspekts wegen Desinformation. Weil zum Beispiel bei den Windkraftanlagen in Kärnten, wo es sich ja heute Fragen gab, da wurde auch, also ich war zufällig im Herbst in Kärnten in einer von den Gemeinden zu Bürgerpuller und da gab es Flyer und Desinformationskampagnen, die einfach. Also das war praktisch falsch, was da drinnen gestanden ist. Und weil sie jetzt vorgemacht haben, mit den früheren, bis in den 1970er waren, mit dem Atomzeitalter, wo die alle ihre Reaktoren bauen wollten, dann wurde vielleicht besser diskutiert, weil einfach die Leute mehr auf Argumente, also auf faktische Argumente halt gebaut haben. Weil es gibt ja Fakten bei Atomkraft, zum Beispiel, wo man Atomkraft sein kann, wo man das quasi belegt ist, meine ich jetzt. Gibt es Beweiswerte, aber der Windkraft war halt. Weil heutzutage, wenn es jetzt auch über Windkraft geht, oder wenn es einfach diskutiert wird, Fakten, die eigentlich gar nicht stimmen.
Also, ich kenne die Windkraftdiskussion im Detail nicht, aber also mir ist nicht bewusst oder nicht bekannt, dass Bürgerinitiativen, die sich engagieren gegen verschiedene Projekte, dass die mit falschen Argumenten
Also in den
arbeiten.
Flyer stand zum Beispiel, dass Windkraftanlagen quasi einen nicht recycelbaren Müll quasi hinterlassen.
Das stimmt.
Das stimmt nicht. Also das stimmt nicht. Das sagt sogar die Industrie selber, dass sie Windkraft braucht,
Ja,
dass das der
wie
Anlage
wollen Sie so Glasfaserverbundstoffe rezyklieren?
wiederverwenden. Also das sagen wir auch. Diese Teile werden wieder eingegossen, also die Metallteile, die
Ja,
Betonsockel, das
Metall schon,
Metallteil.
aber die Kunststoff, die verbundenen Glasfasern und Kunststoff, das können Sie nur verbrennen. Na,
Das,
also
also,
das stimmt schon, natürlich rezyklierbar sind die wirklich nicht.
ja, das ist nicht abbaubar, aber es ist wiederverwendbar.
Naja, nein. Also darüber kann man wirklich verschiedener Meinung sein. Und also ich würde das nicht als Fehlinformation bezeichnen, wenn man sagt, das ist nicht rezyklierbar.
Was zum Beispiel auch entstanden ist, dass
Manches schon, natürlich. Die Kupferwicklungen vom Generator und so weiter.
aber stand zum Beispiel auch, dass, wenn Sie das in der Naturschutzgebiet aufstellen, dass halt, weiß nicht, 100.000 Vögel drin sterben, was auch in dem Sinne mitspielt. Weil halt
Ja, nicht
große.
Hunderttausende, aber halt Tausende.
Eh, aber
Aber
mein.
Tausende und was ich nicht wusste und mir nicht bewusst war, zum Beispiel, dass Fledermäuse so gefährdet sind. Also ich,
Was?
Fledermäuse.
Lederwolf.
Also ich war gehöre zu den streng geschützten Arten und ich war der Meinung, weil ich gelesen habe zu Ultraschallbeilung von Fledermäusen, die feine Drähte orten können und so. Und für mich war eigentlich klar, Dann Riesenflügel, das kann ja für die Fledermaus kein Problem sein. Aber es ist doch anders. Die Orten eben nach vorne und von der Seite kommt der Flügel. Und dann gibt es so starke Luftwirbel, also innere Verletzungen haben durch die Luftdruckschwankungen. Also das bei Mietanlagen, dass es da gewaltige Schäden gibt, dann an geschützten Arten, ist überhaupt keine Frage.
Aber sowas kann man ja faktisch, das ist ja theoretisch nachweisbar, was sowas meint. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist was anderes. Aber das kann man ja herausfinden. Ob da jetzt
Ja, da wird ja
Fledermäuse da.
diskutiert. Bei all solchen Vorhaben gibt es ja dann Naturschutzgutachten und
Ja, genau.
Gutachter, die sagen das und andere sagen wieder was anderes. Da kommt dann das ganze Gutachterproblem ins Spiel. Ja, na gut. Aber wir sind uns einig, dass über all diese Dinge möglichst sachlich und möglichst friedvoll debattiert werden muss. Nicht? Und wenn man das anständig macht, dann kann man dabei gescheiter werden. Ja, aber Stichwort eben, ein Soziologe hat schon sehr früh festgestellt, der öffentliche Diskurs, der zur Demokratie gehört, ist mittlerweile ersetzt worden durch eine skrupellose psychologische Kriegsführung. Es wird heute jemand, der etwas sagt, was nicht gewünscht ist, der wird nicht sachlich widerlegt oder man geht nicht sachlich wertschätzend auf seine Argumente ein, sondern er wird zum Schwurbler, zum Verschwörungstheoretiker, Rechtsextremen oder Linksextremen oder Nazi oder Antisemiten deklariert. Und das ist natürlich eine sehr unerfreuliche Geschichte. Zum Thema gibt es unabhängige Medien, da freie Medien, da gibt es so ein schönes Bild, The American Empire in its Media. Und da sehen Sie in der Mitte eben Council of Foreign Relations und wie da Verbindungen laufen zwischen eben den diversen Medien und politischen Organisationen, trilateraler Kommission, Bilderberg, Meetings und so weiter. Und da sehen Sie, wer da alle in diesem Netzwerk enthalten ist. Und mir selber ist dann auch klar geworden, dass ich schon als Jüngling desinformiert worden bin, weil der hochgeachtete Chefredakteur der Presse, das war damals Otto Schulmeister, der war auch schon ein Transatlantiker. Und ich bin damals auch mit Propaganda manipuliert worden. Und bin erst Jahrzehnte später draufgekommen, wie ich manipuliert worden bin. Ich habe sogar damals den Vietnamkrieg für gerechtfertigt gehalten. Als Jüngling, ja, weil da geht es gegen den bösen Kommunismus, der die Welt erobern will und so weiter. War völlig klar, da muss man dagegen sein. Und erst viel später eben noch mit jungen Linken damals gestritten, die haben mich also als absurd, also der Idiot, der ist dafür den Vietnamkrieg. Ja, ich war für den Vietnamkrieg. Wie viele andere auch. Nicht? Bis ich dann drauf gekommen bin, ja, das sind sozusagen die transatlantischen Propagandaparolen, die mich da beeinflusst haben. Rainer Mausfeld weist eben auch darauf hin, dass dieser öffentliche Debattenraum eben verzerrt ist. Der darf nicht verzerrt sein, aber heute wird sehr vieles als extremistisch und irrational und utopistisch ausgeklammert, über das man eigentlich sehr vernünftig reden sollte. Der Demokratiebegriff, der hat sich sehr stark geändert. Das ist auch eine Folie von einem Vortrag von Rainer Mausfeld. Und eben auch eines der Ziele der Mächtigen besteht darin, politische Apathie zu erzeugen, dass die Leute sagen, ja, das interessiert mich gar nicht, da kann man eh nichts machen und so weiter. Und wichtig auch, das Veränderungsbedürfnis der Bürger auf Scheinziele ablenken. Natürlich auch Angst zu induzieren und so fort. Also da gibt es reiche Erfahrungen. Und Rainer Mausfeld weist ja auch darauf hin, einem seiner Vorträge, dass zum Beispiel die American Psychological Association mit dem amerikanischen Geheimdienst zusammenarbeitet und zum Beispiel ein Symposium da gemacht hat, wie man Bürger zu ihrem eigenen Wohl natürlich manipulieren kann. Also da ist viel Geld hineingeflossen und Rainer Mausfeld als Kognitionsforscher betont eben, dass sozusagen das Instrumentarium der Meinungslenkung, das ist so hochentwickelt, die meisten Leute merken das gar nicht. Und es ist sehr wichtig, dieses Instrumentarium eben auch zu verstehen. Und da weise ich dann hin, vielleicht kommt eh später noch mal eine Folie diesbezüglich, aber ein junger deutscher Wissenschaftler, Jonas Tögl, hat zwei Bücher geschrieben. Das eine erst vor ganz kurzer Zeit, aber das er schon ein bisschen früher geschrieben hat. Das heißt Kognitive Kriegsführung. Und am Beispiel der NATO führt er das aus, Jonas Tögl. Und das Wesentliche daran ist, dass diese Strategien der kognitiven Kriegsführung jeden von uns im Fadenkreuz haben. Da geht es nicht gegen irgendwen, sondern jeder Einzelne ist sozusagen Ziel dieser kognitiven Kriegsführung, dass er so beeinflusst wird, im Sinne eben der Zielsetzungen derer, die diese Meinungslenkung vornehmen. Also man kann vielleicht zusammenfassend sagen, es gibt verschiedene Ebenen, gesellschaftliche Ebenen und ihren bestimmenden Einfluss. Und heute kommen die Vorgaben sehr stark aus dem tiefen Staat, aus dem militärisch-industriellen Komplex, aus dem von Big Data, Big Pharma und so weiter, beeinflussen die Wirtschaft, die Politik und natürlich die Kultur. Und im Sinne einer Zukunftsverantwortung wäre es natürlich anders wünschenswert, das Ziel, Technik und Wirtschaft nach Menschenmaß und von menschlich-sittlichen Werten, zum Beispiel Zukunftsverantwortung, wir müssen doch die Welt so gestalten, dass die vielen, vielen, vielen Generationen, die nach uns noch möglich sind, es können Tausende sein, dass die noch Ressourcen haben, dass die noch eine vielfältige Lebenswelt vor sich haben und nicht einen ausgeplünderten Planeten. Von diesen sittlichen Werten, Zukunftsverantwortung ausgehend, müsste unsere Kultur geprägt werden. Die Politik müsste in dieser Richtung tätig sein und den tiefen Staat und diese Machtstrukturen, die müsste man überwinden, wenn es geht. Also es geht darum, das nenne ich immer das umweltethische Dilemma. Individuelles Verantwortungsgefühl steht organisierter, mächtiger Verantwortungslosigkeit gegenüber. Und dieses Dilemma kann natürlich nur ganz einfach überwunden werden. Verantwortung muss organisiert werden. Es gibt ja den schönen Spruch aus der deutschen Anti-AKW-Bewegung schon vor langer, langer Zeit. Hunderttausende denken, einer allein kann ja doch nichts machen. Also ich bin ja sehr umweltbewusst, aber die anderen halt nicht. Leider. Nicht? Aber so ist es ja nicht. Es geht darum, dass man zusammenfindet und dass man die Gesellschaft nach Wertvorstellungen organisiert. Das ist eben Politik, Gestaltung der Gesellschaft nach Wertvorstellungen. Und die Wertvorstellungen, über die haben wir ja schon genug geredet. Alle Menschen haben gleiche Rechte. Es soll die Vernunft zum Durchbruch kommen im Sinne der Aufklärung. Wage zu denken, habe den Mut, deinen Verstand zu gebrauchen. Das ist eine der wichtigen Voraussetzungen auch der Demokratie. Und da gibt es sehr klare Aussagen, dass im Grunde genommen die Meinungsfreiheit alles umfasst, was nicht strafrechtlich verfolgbar ist. Also ich darf niemanden verleumden, üble Nachrede und sowas, aber zu sagen, ich halte den für einen Dummkopf, das muss erlaubt sein. Also Meinungsfreiheit ist ganz wesentlich. Dann ist es auch ganz entscheidend zu sagen, es kommt ja darauf an, im Grunde das Verbindende in den Vordergrund zu stellen und nicht das Trennende. Und da hat schon Bartolomé de las Casas, ein Spanier, sehr früh in Zeiten, als die Spanier die neue Welt erobert und unterdrückt haben und die Menschen in der neuen Welt als Sklaven behandelt haben und als Untermenschen, weil sie eben den wahren Glauben nicht hatten und aus anderen Gründen, hat er eben das Prinzip der Menschheitsfamilie proklamiert, was ihm nicht gut bekommen ist. Sein Buch ist verboten worden. Ja, die Leitideale der Aufklärung, die sind eben entstanden aus den Blutspuren, die der Mensch in der Zivilisationsgeschichte hinterlassen hat. Anerkennung einer prinzipiellen Gleichwertigkeit aller Menschen, unabhängig von ihren Unterschieden. Ablehnung von Nationalismus, Chauvinismus, Rassismus und Exzeptionalismus. Also wir sind die Besonderen, für uns gelten besondere Regeln. Wir dürfen Sachen machen, die andere nicht machen dürfen. Also all das ist im Grunde verboten. Die Menschen sollen sich als Familie und verstehen und sollen gemäß der goldenen Regel miteinander umgehen. Das ist ja im Grunde sehr einfach. Nicht? Behandle andere so, wie du behandelt werden willst. Ich will niemanden töten, ich will nicht getötet werden, ich will niemanden beleidigen, ich will nicht beleidigt werden. Ich will nicht gefoltert werden. Ich bin daher dagegen, dass irgendjemand gefoltert wird. Also es ist im Grunde ganz einfach. Nicht? Wenn die goldene Regel konsequent umgesetzt wird und im Sinne einer umfassenden Ethik eben auch erweitert wird auf nichtmenschliches Leben, so im Sinne von Albert Schweitzer, der ja seine Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben mit dem schönen Satz begründet: Ich bin Leben, das Leben will, mitten von Leben, das Leben will. Ja, Demokratie als politische Selbstbestimmung bedeutet, dass alle Machtstrukturen ihre Existenzberechtigung nachzuweisen und sich der Öffentlichkeit gegenüber zu rechtfertigen haben. Sonst sind sie illegitim und somit zu beseitigen. Ja, das müsste für Wirtschaftsstrukturen gelten, für Konzerne, die transnational arbeiten, fernab von jeder Demokratie. Das müssen Geheimdienste, dürfte es auch nicht geben, die verbrecherische Aktionen ausführen und so weiter. Jeder Bürger soll einen angemessenen Anteil an allen Entscheidungen haben, die das eigene gesellschaftliche Leben betreffen. Ja, Rainer Mausfeld zitiert auch in einem seiner Vorträge eine groß angelegte amerikanische Studie, die untersucht hat, wie groß der Einfluss der Mehrheit der Menschen auf die Politik ist. Das Ergebnis war null. Es bestimmt eine kleine Elite. Ja, dann gibt es eben diese Links-Rechts-Unterscheidung, die heute ja schon geradezu in mancher Hinsicht pervertiert wird, weil Leute, die sich als links bezeichnen, Positionen vertreten, die man eher als rechts ansehen kann. Also prominente Soziologen haben eben, wie das Zitat hier zeigt, als links das Eintreten für einen sozialen Wandel in Richtung größerer Gleichheit bezeichnet und als rechts die Unterstützung einer mehr oder weniger hierarchischen Gesellschaftsordnung und eine Gegnerschaft zu Veränderungen in Richtung Gleichheit. Also die Rechten sind die, die sozusagen Law and Order proklamieren. Und die Linken sind die, die sagen, na, wir wollen mehr Mitbestimmung, wir wollen mehr Transparenz, wir wollen mehr Dinge. Und ich persönlich bin von einem ziemlich erzkonservativen, durchaus rechten Denken in meiner Jugend. Wie waren die 68er, waren sozusagen ungute Krakehler, die respektlos da die Professoren anpatzen, die sollen zuerst einmal was lernen und studieren, dann sollen sie kritisieren, aber nicht vorher, war meine damalige Ansicht, bis ich dann in gemeinsamen Aktionen drauf gekommen bin, von den Burschen kann man eine Menge lernen und wir Naturschützer, die von den Linken zunächst als Blut- und Bodenromantiker bezeichnet worden sind, haben von den Linken Gesellschaftskritik gelernt und sie von uns Ökologie in der Auseinandersetzung um Atomenergie. Da hat es wunderbare Schulterschlüsse gegeben. Und die schöne Erfahrung, wenn ich mir einen anhöre, der ganz andere Ansichten hat zu bestimmten Themen und den zu verstehen suche und dann auch verstehe, dass ich sage, aha, diese Perspektive, das habe ich noch gar nicht so gesehen, da hat er ja recht, ist ja wahr. Das ist bewusstseinserweiternd einerseits und andererseits vertrauensbildend, wenn man dann eben nicht, dann sagt man, ja, aber da bin ich immer noch anderer Ansicht, aber in diesen Punkten haben wir zusammengefunden und da sind wir Partner und es ist bereichernd und beglückend, dass wir in diesen und diesen Fragen als Verbündete kooperieren können. Also diese Erfahrung, die war ganz, ganz wichtig und das fehlt heute. Man hat ja ganz bewusst, wenn man sich die Strategien der Machtausübung anschaut, hat man ja bewusst gespalten, gespalten, gespalten und ganz verschiedenen in ganz verschiedene Bereiche und Streitthemen werden heute behandelt. Ob das jetzt Gendern und Political Correctness und was immer was alles ist, wo man trefflich miteinander streiten kann, wo neue Gräben geschaffen werden und es verhindert wird, dass die Leute in wesentlichen Fragen kooperieren. Jedenfalls geht es darum, den öffentlichen Debattenraum wiederum zu erweitern und eben auch Dinge ansprechen zu dürfen, die heute tabu sind. Es darf im öffentlichen Debattenraum keine Tabuthemen geben. Es darf nicht verboten sein, irgendwelche Fragen zu stellen. Und da sind ja heute eben Mechanismen am Werk, wie zum Beispiel die Kontaktschuld. Und wenn es da eine Friedensdemo gegeben hat und dann werden Fotos gemacht und sagt, na ja, da war doch auch dieser Rechtsextreme und wie haben sie sich von dem distanziert? Sie sind da mitmarschiert, waren da bei einer Demo, wo Rechtsextreme dabei waren. Da müssen sie sich rechtfertigen, dass sie dort waren. Und so wird gearbeitet, Kontaktschuld, ja. Absurd. Ja, sollen sie den anderen mit dem streiten, aber nicht mit mir. Und da hat ja Sarah Wagenknecht auch auf diesen Vorwurf sehr schön argumentiert und hat gesagt, in Fragen des Friedens ist mir jeder recht, der reinen Herzens für den Frieden eintritt, egal was er sonst für Weltanschauung hat. Und das halte ich für ganz, ganz wichtig so. Also jedenfalls müssen wir uns oder sollten wir uns im Sinne von Immanuel Kant wiederum unseres eigenen Verstandes bedienen und den Mut haben, auch unsere Meinung zu sagen. Meinungsfreiheit wird ja am besten verteidigt, indem man von ihr Gebrauch macht. Ja, also ich bin der Meinung, dass eben der öffentliche Debattenraum wiederum gewaltfrei auch gestaltet werden muss. Wer mittut bei Verleumdung von Andersdenkenden, der tut nichts Gutes. Viel wichtiger wäre es, sachlich zu diskutieren und ein Diskussionsklima auch zu schaffen, in dem sich jeder selber disqualifiziert, der Hass predigt oder der mit Kampfbegriffen kommt. Nicht? Wenn einer kommt und sagt ihm, ja, das ist ein Verschwörungstheoretiker und so weiter, und dann sagen, aha, der hat keine Argumente, der geht ad personam, der macht einen anderen moralisch herunter. Und da gibt es eben auch ein schönes neues Buch, relativ neu, von einem Berliner Philosophen, Michael Andrik, Im Moralgefängnis heißt es. Und da wird eben auch über die Spaltung der Gesellschaft und wie man die Spaltung überwindet, wird da geschrieben. Ein sehr empfehlenswertes Buch. Also das ist, glaube ich, auch wichtig zu erkennen, wenn jemand einen anderen runtermacht, ja, dann ist es ein gutes Zeichen, dass er keine klaren Argumente hat und nicht in der Lage ist, fair und sachlich zu argumentieren. Also dort müssten wir wieder hinkommen. Und sehr wichtig halte ich in dem Zusammenhang eben auch das Zitat von John Stuart Mill, ist schon eine Weile her, dass er das geschrieben hat. The only way in which a human being can make some approach to knowing the whole of a subject is by hearing what can be said about it by persons of every variety of opinion and studying all modes in which it can be looked at by every character of mind. No wise man or woman ever acquired his or her wisdom in any mode by this. Ja. Also im Grunde genommen heißt es, ich muss alle Perspektiven, unter denen man ein Thema anschauen kann, soll ich mir anhören, anschauen. Also wenn es um die Frage geht, jetzt geopolitisch, was ist da in der Ukraine los? Wie ist man zu dem gekommen? Ja, da darf ich mir nicht eine Sicht anschauen, weil da gibt es viele, viele, viele Aspekte. Tausende Menschen, viele oder Millionen Menschen haben diese Tragödie in ihrem Leben ganz verschieden erlebt und verschieden bewerten sie es auch. Dann geht es um viele historische, nachweisbare Dinge. Was ist da politisch passiert? Und da ist es eben wichtig, sich alle Sichtweisen anzuschauen und sehr genau auch zu schauen, wer sagt das. Für mich war immer auch wichtig, könnte der Betreffende von seiner politischen oder institutionellen Position aus auch das Gegenteil sagen. Und wenn schon die Position erklärt, dass er das sagt, dann ist es schon sekundär, ob er es wirklich glaubt oder nicht. Aber wenn jemand etwas sagt, wo man das Gefühl hat, ja, also erstens einmal ist er frei, er könnte das Gegenteil genauso sagen, ohne dass er Nachteile hätte. Oder er sagt sogar etwas, was ihm nachweislich gefährdet oder oder schadet und er sagt es trotzdem, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das auch wirklich seine ehrliche Überzeugung ist. Also mit dieser Vielfalt an Sichtweisen bekommt man ein realitätsnäheres Bild von komplexen Geschehnissen. Der deutsche Philosoph Ludwig Feuerbach hat sehr markant einmal gesagt, niemand urteilt schärfer als der Ungebildete. Er kennt weder Gründe noch Gegengründe und glaubt sich immer im Recht. Und sowas begegnet einem auch des Öfteren. Ja, teile und herrsche ist das Erfolgsprinzip der Herrschenden. Und die Gegenstrategie, die kann eben einfach nur sein, gemeinsam für das Gemeinsame eintreten. Und das ist eben für eine lebensfreundliche Welt mit Zukunft, für das, was alle Menschen eigentlich wollen, in Ruhe und Frieden ein einigermaßen geregeltes, positives Leben führen können. Ja, und da gibt es eben erfreulicherweise eine Unzahl von Initiativen und Aktivitäten, Bürgerinitiativen, gemeinnützige Vereine, NGO, NPO im Umwelt- und Sozialbereich, Aktionsgemeinschaften, Plattformen, Koordinationsstellen und so weiter. Und das Ziel ist eine lebensfreundliche Welt mit Zukunft. Da geht es um einen nachhaltigen Lebensstil, da gehört auch ein bisschen Geistiges dazu. Verfeinerung der Demokratie, ja, ich würde sagen, Rettung der Demokratie ist wichtig, zurück zu oder vorwärts zu einer wahren Demokratie. Dazu gehört auch Energiewende, über die die Ökologiebewegung und die Zivilgesellschaft schon vor 40 Jahren einen Konsens erzielt hat, dass wir Energieverschwendung, Materialverschwendung dramatisch reduzieren müssen, dass wir übergehen müssen auf erneuerbare Energien. Das ist all das, was auch für eine Klimapolitik erforderlich ist. Also da kann ich mir den ganzen Streit um CO2 und Klimawandel ersparen. Man kann sagen, ja, das müssen wir sowieso aus Zukunftsverantwortung alles machen. Das Klimaproblem zeigt uns nur die Dringlichkeit. Naturbewahrung. Wir dürfen nicht die Ökosysteme dieser Erde weiter so dramatisch schädigen. Die Biosphäre ist eine Schicksalsgemeinschaft, da gehört der Mensch dazu. Und wir können ohne eine intakte Biosphäre nicht existieren. Dazu gehört Wiederbewaldung, dass wir überall dort, wo Wald zerstört worden ist, schauen müssen, dass wieder Wald wächst. Auch da gibt es großartige Beispiele, wie das gemacht werden kann und wie es auch gelingen kann. Und gerechte Ressourcenverteilung. Eine lebenswerte Welt mit Zukunft braucht Frieden zwischen den Menschen und Frieden mit der Natur. Völkerrecht muss gelten statt Faustrecht. Verbrechen wie Krieg können nicht mit Verbrechen wie Terrorakten gerechtfertigt werden. Terroristen und Kriegsverbrecher kehren vor den Internationalen Gerichtshof. Das Völkerrecht muss für alle gelten. Konstruktionsfehler in der UNO müssen behoben werden, wie zum Beispiel das Vetorecht der 5 permanenten Mitglieder im UN-Sicherheitsrat. Die alle Untaten, die sie selber machen, die können es durch ein Veto verhindern. Das hat eine lange, lange, lange Geschichte. Die Welt würde viel gerechter sein, wenn es dieses Vetorecht nicht gäbe. Also auch da gibt es Anstrengungen in die Richtung und die können natürlich nach Kräften unterstützt. Und da gehört auch Bewusstsein in der Öffentlichkeit geschaffen. Und man sagt, ja, das muss getan werden, da müssen wir dran arbeiten, da müssen wir reden drüber. Das darf nicht irgendwo verdrängt werden. Ein Beispiel, wie aktuell das jetzt ist, weiß ich eben auch nicht, aber eines von vielen, das ich heute halt da in meinen Folien habe, Zeit- und Talentetausch unter dem Titel Wir gemeinsam. Da gibt es eine ganze Reihe von Gemeinden schon, die da in der Richtung tätig sind. Und es gibt eine Fülle von Konzepten ähnlicher Art und die sind deswegen eben auch so wichtig, weil, wie ich eben auch immer wieder betont habe, der Ökonom Ernst Friedrich Schumacher, der Autor des berühmten Buches Es geht, Small is Beautiful, es geht auch anders, jenseits des Wachstums, Wirtschaft und Technik nach Menschenmaß. Schumacher hat es so schön auf den Punkt gebracht, einige Jahrzehnte billigen reichlichen Erdöls haben die Welt dramatisch verändert. Es sind riesige Siedlungsballungen möglich gewesen durch die Versorgung, was früher anders auch nicht möglich war. Früher waren die großen Städte begrenzt. Heute wachsen sie dramatisch. Es hat gewaltige Industrieballungen sind entstanden und ungeheuer viele Systeme, die extrem energieintensiv sind. Ja, zum Beispiel die industrielle Landwirtschaft in unserem Lebensmittelsystem steckt in jeder Lebensmittelkalorie, stecken viele Kalorien Erdöl. Und wenn wir jetzt uns anschauen, wie kann die Zukunft ausschauen, dann die meisten sagen, ja, jetzt haben wir eben, ja, und unglaubliche Verkehrssysteme sind auch auf der billigen Basis Erdöl entstanden. Und jetzt glauben halt viele, die das Autofahren gewohnt sind, ja, also in Zukunft ohne Erdöl fahren wir halt elektrisch, also es wird alles so weitergehen, halt nur ohne den billigen Erdöl, das wird nicht funktionieren. Also wir brauchen wiederum eine Wirtschaft der kurzen Wege, wie sie früher war. Ich erzähle oft aus meiner Kindheit, da hat es natürlich ganz anders ausgeschaut und die Zukunft wird auch anders ausschauen als die Vergangenheit, klarerweise, aber viele wichtige Prinzipien muss man wiederum finden in einer Wirtschaft der kurzen Wege. Und früher war es so, wenn man Möbel gebraucht hat, an Kleiderkosten oder Wohnzimmereinrichtung, ist man zum nächsten Tischler gegangen, drei Häuserblock weiter, in Wien da, viele Tischler gekannt. Dann hat man gesagt, was will man da? Na, der hat das gemacht und hat es auf einen Handwagen geliefert. Der hat kein Auto gehabt. Also es hat früher, hat die ganze Geschichte anders funktioniert. Und zu glauben, dass die Zukunft so sein kann, wie sie im Erdölzeitalter, im Zeitalter der billigen, reichlichen Energieverschwendung, kann man dazu sagen, und Materialverschwendung möglich war, das ist einfach irreal. Also wir müssen die Zukunft, die muss anders sein. Und man kann dazu sagen, auch aus meiner Kindheitserfahrung, es war vieles viel einfacher und bescheidener, aber die Lebensqualität war hoch. Und auch das ist eben möglich, eine hohe Lebensqualität mit viel geringerem Materialumsatz zu erreichen. Und jetzt ist natürlich klar, das wollte ich eben sagen, dass es sehr leicht war, von dieser dezentralen, organisierten Weltwirtschaft in das Zentralisierte zu kommen. Nicht? Weil, ich habe das ja erlebt, wirtschaftlicher Aufschwung nach dem Krieg, die Kleinbauern, die sind unwirtschaftlich geworden, es hat sich einen Traktor gekauft und es wurde die Flurzusammenlegung gemacht und die Kleinen, die sind abgewandert, aber man hat sie in der Industrie gebraucht, der hat sich halt ein Auto gekauft und ist gependelt. Ja, hat auf einmal Gehalt gehabt, das war ein Fortschritt für ihn, für den Kleinbauern, der hat nicht mehr von früh bis spät rackern müssen und die Kühe melken und Ding und so weiter, sondern der hat dann Urlaub gehabt und super, ist alles schön in die Richtung gelaufen, aber die Rückkehr zu einer dezentralen Struktur der kurzen Wege ist schwierig. Und wenn man sagt, ja, dann machen wir wieder einen Kreislauf in einem Dorf, Ja, der wird zugrunde gehen, weil die Leute pendeln eben doch zum Hofern, zum Billa und irgendwo anders hin, weil es eben dort billiger ist und das Auto haben sie ja und so weiter. Aber mit Konzepten wie so etwas, wir gemeinsam eine lokale Währung und so weiter, da kann man Strukturen schaffen, die örtlich, regional einen hohen Grad an Autonomie wieder möglich machen. Also das sind dann auch sozusagen Keimzellen der Nachhaltigkeit, die lebensfähig sind. Es muss wieder eben eine Regionalwirtschaft aufgebaut werden. Und da ist es wichtig, dass die Grundversorgung mit Energie und Lebensmitteln, dass die möglichst auch autark und regional möglich ist. Eine Wiedergewinnung der Eigenständigkeit in den Bereichen Energie, Ernährung, Soziales und Finanzen, möglichst autarke Regionen wieder schaffen, wäre eine wichtige Sache. Und da gibt es schöne Komponenten dazu, zum Beispiel Regionalgeld. Einer der großen Betreiber oder Gestalter des Euro, der belgische Finanzexperte Bernd Littér, der ist sehr für Regionalwährungen auch eingetreten. Und die haben auch den Effekt, dass ein soziales Gemeinsames wieder entstehen kann, weil da gibt es dann zum Beispiel Zusammenkünfte, wo die Leute aus der Region kommen und der eine sagt: Pass auf, also ich bin ein Imker, bei mir könnt ihr einen Honig haben. Die Frau sowieso, die sagt: Ja, also ich passe gerne auf Kinder auf, ich kann gut Märchen erzählen. Oder jemand macht dieses oder jenes, der kann Computer reparieren, der kann das. Und dann kann man mit einem Regionalgeld, kann man dann tauschen. Und da gibt es schöne Beispiele. Sehr früh hat es gegeben, dass die Tiroler Stunde. Und das ist deswegen auch schön, weil wenn jemand gemeinnützig etwas macht, kann er bei dem Verein sich dann solche Stunden erwerben. Und die kann man dann wiederum weitergeben. Und da gibt es sehr interessante und sehr aussichtsreiche Aspekte. Ja, Beteiligungsgesellschaften, man kann jetzt auch, was ich, soziale Dienste machen in seiner Gemeinde und sich das dann gut schreiben lassen. Und wenn man selber dann Hilfe braucht, kann man die wieder in Anspruch nehmen. Also da ist die menschliche Fantasie ist da unglaublich fruchtbar. Also da will das jetzt gar nicht. Also es fördern alle diese Strukturen ein gutes Miteinander, eine Nachbarschaftshilfe und das, was eigentlich Menschen ja brauchen. Die Ökonomie, die herrschende, die beruht ja auf dem Menschenbild des Homo economicus. Und das ist ein gut informierter Mensch, der alles zu seiner eigenen Gewinnmaximierung macht. Und dieses Menschenbild ist im Grunde genommen falsch, weil die Menschen soziale Wesen sind. Die größte Zeit ihrer Evolution waren sie in kleinen Gruppen als Jäger, Sammler und da war das Teilen war etwas ganz, ganz Wichtiges. Einer, der anderen etwas gibt, der tüchtigere Jäger, der hat auch ein bisschen Prestige gewonnen und so weiter. Also es ist das Prinzip geben ist seliger denn nehmen, das hat wirklich was für sich und die Menschen sind nicht Egoisten, sondern die wollen in einer Gemeinschaft, wollen sie anerkannt werden und wollen in ihren Sozialbeziehungen sich verwirklichen. Das ist das realistischere Menschenbild. Wie können wir diese Soft Power überwinden? mit der wir manipuliert werden, aus der Geschichte lernen. Was man erwerben muss, ist auch Medienkompetenz, dass man sich anschaut, ja, wie werden die Nachrichten verpackt? Was wird da weggelassen? Oft ist die halbe Wahrheit schon eine ganze Lüge. Das Framing muss hinterfragt werden. Begriffe müssen kritisch hinterfragt werden. Sehr oft sind Begriffe schon so, dass sie manipulierend sind. Das Gemeinsame muss vor das Trennende gestellt werden. Und ja, also ich bin eben auch dafür, widerständig zu werden. Ein lieber alter Freund, der leider nicht mehr lebt, Physiker Hans-Peter Aubauer, hat das schöne Mikroskopbeispiel gebracht. Er hat gesagt, ein Mikroskop hat einen Grobtrieb und einen Feintrieb. Und wenn der Grobtrieb falsch eingestellt ist, dann nützt einem Feintrieb das Drehen gar nichts. Man wird nie ein gescheites Ergebnis zusammenbringen. Und so ähnlich ist es auch im ganzen Streit um eine zukunftsfähige Entwicklung. Die Initiativen drehen alle am Feintrieb und bewirken ein bisschen was natürlich, aber der Grobtrieb, das wären die Rahmenbedingungen, die wirtschaftlichen, die Gesetze, das wären alle die Dinge, die wichtig sind für eine Wende der ganzen Einstellung. Und dieser Grobtrieb, der geht erfahrungsgemäß auch strenger als der Feintrieb, und da müssen alle zusammenarbeiten, dass am Grobtrieb, am Völkerrecht, dass das anerkannt wird und all diese Dinge. Und jedenfalls ist auch ein ganz wichtiges internationales Ereignis die Agenda 2030. Da wird auch drüber viel diskutiert und manche sagen, naja, das ist ja auch im Interesse der großen Konzerne, was da passiert. Ja, so kann man es unter Umständen auch sehen, aber im Grunde genommen sind diese Nachhaltigkeitsziele schließen die Demokratie ein und all das. Also im Grunde genommen sind es ganz wesentliche Ziele. Und das Nachhaltigkeitsziel 16, Frieden, ist eigentlich das zentrale Nachhaltigkeitsziel. Und der Agenda 2030 ist auch festgehalten, dass ohne Frieden keine zukunftsfähige Entwicklung möglich ist und auch keine zukunftsfähige. Ja, und umgekehrt auch. Also das ist eigentlich das Verbindende. Und daher ist sozusagen in der ganzen Alternativbewegung und in der Zivilgesellschaft ist eigentlich das höchste gemeinsame Ziel, einmal Frieden zustande zu bringen und Krieg und Kriegstreiberei zu verhindern. Und damit sind wir eben bei einem Thema, das ganz wesentlich ist. Da gibt es eben auch in Deutschland, aber auch in Österreich, gibt es Konzepte unter dem Titel Sicherheit neu denken. Ich kann auf der einen Seite ganz kurzfristig sagen, ja, da gibt es ja Bedrohungen und da ist der Ukraine-Krieg und dann unterstellt man den Russen, ja, die wollen ja, wenn sie die Ukraine besiegt haben, ganz Europa einkassieren und so weiter. Und da müssen wir uns natürlich wehren und so fort. Und da braucht man Milliarden für die Rüstung und so weiter. Und wenn man dieses kurzfristige militärische Sicherheitsdenken konsequent umsetzt, dann versäumen wir all das, was wir für einen Strukturwandel brauchen, um langfristig Krisen und Gefahr und Tod und Elend zu verhindern. Und daher muss man Sicherheit neu denken. Und Sicherheit gehört auch langfristig gedacht, wenn wir eben jetzt das Geld, die Ressourcen und alles in Militär stecken, dann versäumen wir all das, was wir brauchen, um eine zukunftsfähige Entwicklung voranzubringen und eine lebenswerte Welt mit Zukunft zu schaffen und das Elend und die Unsicherheit für all die, die nach uns kommen, ist vorprogrammiert, wenn wir jetzt uns gegenseitig bekämpfen, bekriegen, mit Waffen, mit teuren Waffensystemen bedrohen und versäumen das, was dringend notwendig wäre, dass die Menschheitsfamilie gemeinsam die Nachhaltigkeitsziele umsetzt. Das wäre so, so wichtig, für soziale Gerechtigkeit einzutreten, für umweltverträgliche Entwicklungen sich zu engagieren und die Ressourcen dort hineinzustecken, vor allem die intellektuellen Ressourcen. Und wenn man sich angesichts dieser Notwendigkeit, die wirklich nicht viel Zeit bleibt, sich anschaut, was da jetzt in den Medien läuft, ja, wir müssen verteidigungstüchtiger werden und kriegsbereiter werden. Und irgendjemand hat einmal sogar gesagt, nur Feiglinge fürchten sich vor dem Dritten Weltkrieg. Und das muss man sich vergegenwärtigen. Die Leute, die wissen nicht, was Krieg ist. Ich bin als Kind noch im Luftschutzkeller gesessen und habe die Bomber gehört und die Bombenfallen gehört. Und ja, zum Glück da im Außenbezirk, wo nicht viele Bomben gefallen sind, aber jeden Tag von der Schule beim Fliegeralarm nach Hause gelaufen in den Luftschutzkeller und so weiter. Also, und der Vater im Krieg kommt da wieder und dann ist Onkel ja, gefallen und so weiter. Das habe ich miterlebt. Also Krieg ist wirklich ein Verbrechen. Leute gegeneinander aufzuhetzen, ist ein Verbrechen. Und da hat ja der Smedley Butler, ein ehemaliger hochdekorierter amerikanischer Marine im Ersten Weltkrieg, der dann Pazifist wurde, der hat ja einen schönen Vorschlag gemacht. Also ob man in den Krieg eintritt oder nicht, da müsste man Abstimmung unter all den Menschen machen, die dann an die Front geschickt werden. Die sollten bestimmen, ob sie in den Krieg ziehen wollen oder nicht. Aber nicht irgendwelche Leute, die ihre Konten wachsen sehen wollen und das Leben anderer riskieren. Ja, damit sind wir für heute fertig. Und in der letzten Vorlesung machen wir dann noch eine Abrundung, wie wir von hier nach dort kommen. Manches ist schon angedeutet. Ja, dann wünsche ich ein schönes Wochenende und alles Gute und Kopf hoch, es gibt viel Positives zu tun.